Ja, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt die, ich weiß nicht, ob ihr im Urlaub wart. Wahrscheinlich schon einige, weil letztes Mal war hier ein bisschen weniger los. Hoffe, habt ihr die Zeit auch gut erlebt. Wir wollen jetzt gemeinsam einfach hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich bin echt schon gespannt, auch auf die Predigt. Ich finde das einen ganz interessanten Text, der erstmal irgendwie eher ein bisschen oberflächlich vielleicht ist, eher ein bisschen Geschichte erzählt, aber uns eigentlich sehr viel zu sagen hat. Gut, ihr könnt schon mal aufschlagen, 1. Könige Kapitel 18. Wir befinden uns ja hier in unserer neuen Serie Ahab, keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Und wir hatten bereits da schon etwas von gehört. Und zwar, Ahab war ein König. Er hat sich nicht gegen Gott entschieden, er hat sich auch nicht für ihn entschieden, aber er hat sich für Isabel entschieden. Ja, und das war im Grunde genommen schon die ultimative Katastrophe. Also es ist schon ganz wichtig, für welchen Partner man sich im Leben entscheidet. Das war definitiv keine gute Wahl gewesen, aber damit hat er eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen und in vielen anderen Kategorien. Das hatten wir uns angeschaut. Dann haben wir uns vor 2 Wochen Elia angeschaut, ein Mann, ein Prophet, der durchaus entschlossen und entschieden war. Er lebte, wie Gott führt, wie Gott durchträgt, auch in schwierigen Zeiten. Und das konnten wir sehen, auch, dass er einem Gott nachfolgt und gefolgt ist, der halt eben selbst auch entschieden ist. Heute geht es um einen weiteren Mann. Auch alles in dieser Serie, der hat auch was mit Ahab zu tun. Und er war am Hofe Ahabs, sozusagen, könnte sagen, der zweite Mann nach Ahab. Also Ahab und Isabel haben sich ja eigentlich so das Königtum geteilt, wobei Isabel eigentlich so im Hintergrund das Regiment geführt hat. Und diesen Mann schauen wir uns heute an. Und das Thema der heutigen Predigt lautet Obadja, Diener Ahabs oder Diener Gottes. Und zuvor kommen wir kurz nochmal auf Elia zu sprechen und ich fange mal hier an zu lesen. Im Kapitel 18 geht es los mit Vers 1. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Also, wir haben uns angeschaut, für Elia war das ganz schön schwierig gewesen. Er hat ja prophezeit, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht. Jakobus gibt es auch nochmal weiter, dass es sich da um 3 Jahre handelt. Das Problem war nur, er war Teil dieses Schicksals der Prophezeiung, das haben wir auch gehört, weil er diese Dürre miterleben musste. Ja? Und das ist schon interessant. Klar, Gott hat ihn versorgt mit Raben, durch Raben, also nicht mit Raben, die hat er nicht gegessen, aber durch Raben hat er mit Brot versorgt und mit Wasser versorgt. Er kam dann zu dieser Witwe und so weiter. Aber er hat viel Leid erlebt, musste sich im Grunde genommen sogar noch anhören, dass er schuld ist an dem ganzen Dilemma. 3 Jahre Schweigezeit, Schweigen Gottes. Ich hatte dann auch ein Gespräch noch nach einer Predigt gehabt, da sagte auch einer, Mensch, ich habe den Eindruck zur Zeit, Gott redet gar nicht so zu mir. Und dann habe ich so zurückgefragt, was ist denn da so die Konsequenz? Wie gehst denn du damit um, wenn Gott nicht redet? Das ist immer die Frage. Reden wir dann auch nicht mit Gott, weil Gott nicht mit uns redet? Elia blieb auf Empfang und das war sehr wichtig gewesen. 3 Jahre lang Dürre im wahrsten Sinne des Wortes. 3 Jahre lang, wo er vielleicht auch nicht viel von Gott gehört hat. Und nach 3 Jahren oder nach 3,5 Jahren beginnt Gott wieder zu reden. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn Elia nicht mehr auf Empfang gewesen wäre? Ja, eigentlich schon in sich eine interessante Frage, denn wie ist das mit uns? Ja? Wenn wir den Eindruck haben, Gott redet nicht mehr, okay, dann rede ich auch nicht mit Gott, dann höre ich auch nicht mehr und dann höre ich auch nicht mehr, was er mir zu sagen hat. Und dann kommt es halt. Und hier lesen wir, hier kommt das Wort des Herrn zu Elia. Geh hin und zeig dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Also hier redet Gott und Elia folgt. Das war natürlich an sich eine schwierige Geschichte, also sich einfach mal Ahab zu zeigen, denn Ahab und Isabel, die hatten richtigen Hass auf ihn gehabt. Wir werden das gleich noch sehen. Sie haben das ganze Land auf den Kopf gestellt, nur um ihn zu erwischen. Den Nationalfeind Nummer 1. Denn in ihren Augen war er es, der schuld war an dem Dilemma. Es war ja eigentlich Gott, ja. aber sie machten ihn verantwortlich dafür. Wir lesen das hier im nächsten Vers, in Vers 2, im zweiten Teil. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Hier kommen wir jetzt nun zur Hauptfigur unseres heutigen Tages. Es gab also neben Ahab noch einen Obadja, der über das Haus gesetzt war. Wir werden gleich sehen, eigentlich, fast könnte man sagen, zweiter Mann im Staat, hatte eine sehr, sehr hohe Position am Hof des Königs gehabt und stand somit im Dienste Ahabs. Sein Name, ganz interessant, heißt aber Diener Gottes. Und das war er auch. Wir lesen hier, Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Das soll zeigen, dass er alles, was er tat, zur Ehre Gottes tat. Wir merken schon, ein Spagat, ja. Er ist Diener Ahabs, höchste Position, einer der höchsten Positionen, genießt das volle Vertrauen Ahabs. Ahab war aber gottlos im Grunde genommen mit Isabel. Wie ist das möglich, dass er in dieser Position Vertrauen genießt, seinen Job machen kann und auf der anderen Seite heißt es, er fürchtet den Herrn sehr. Hier haben wir ein Hammerbeispiel von dem, wie er den Herrn fürchtete. Da heißt es in Vers 4, es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete. Da merkt man schon was. Also das war eine ganz böse Frau gewesen. Die hat sie nicht nur umgebracht, sie hat sie ausgerottet. Was sie auch immer für grausame Methoden hatte, das wissen wir nicht. Da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie je 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Interessant, es gab kein Brot und Wasser, aber Obadja hatte so viele Connection gehabt, dass es irgendwie schaffte, in dieser Zeit der Dürre 100 Propheten zu verstecken, ohne dass es auffällt. Wahnsinn, oder? Warum gab es so viele Propheten? Nun, Ausleger sind sich da eigentlich schon einig. Man kann das nicht so vergleichen mit, das waren alles so Propheten im Stil Elia gewesen, sondern es waren Männer, die den Mund aufmachten. Es gab damals auch ein Mainstream, wie es heute ein Mainstream gibt, eine allgemeine Meinung. Oder im Dritten Reich gab es auch einen Mainstream und alle waren gleichgeschaltet, sozusagen. Wehe, wenn einer, es gab ja auch die bekennende Kirche zum Beispiel, ja, wenn einer da den Mund aufmachte. Und das waren solche Leute, das waren Leute, die machten ihren Mund für Gott auf. Wie auch immer, die mussten keinen besonderen Titel haben. Es wird sogar vermutet, dass es noch irgendwelche Nachfahren waren von der Prophetenschule, die Samuel damals gegründet hat. Auf jeden Fall waren es kühne, taffe Männer gewesen. Und die versteckte Obadja in Höhlen. Es gab dort in diesem Gebiet relativ viele Höhlen, es gab viele Möglichkeiten, sie zu verstecken, aber das muss ein Rieseneck gewesen sein. Also eine ganz schön heiße Position von Obadja. Aber die Frage stellt sich trotzdem, wie hat der Kerl das angestellt, dass er hier diesen Spagat hier hingelegt hatte? Das heißt zum Beispiel hier im nächsten Vers, im Vers 5, und Ahab sagte zu Obadja, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen. Passt übrigens gut zu Ahab und Isabel. Anstatt Gott zu suchen und sich um das Wohl der Untertanen zu sorgen, sind sie besorgt darum, dass ihre Pferde Gras bekommen. War natürlich auch wichtig, dass die armen Pferde nicht verhungern. Aber es war ja nicht die eigentliche Ursache. Und es starben auch viele, viele Menschen in dieser Zeit. Vers 6, dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einem Weg und Obadja ging für sich auf einem anderen Weg. Und hier sehen wir was von der Vertrauensposition, die Obadja innehat. Merkt ihr das? Also Ahab teilt sich den Oberbefehl über das Land mit Obadja. Ahab die eine Seite, Obadja die andere Seite. Und während er hier diese Mission des Königs umsetzt, kommt es zu dieser schicksalshaften Begegnung. Da heißt es im Vers 7, und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und Obadja erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte: Bist du es, mein Herr, Elia? Manche von euch haben diese Geschichte schon gehört, ist nichts Außergewöhnliches, aber man muss sich das mal reinziehen. Der Stellvertreter des Königs sozusagen, ja, sage ich jetzt mal so, fällt vor der Person non grata aufs Angesicht. Der Stellvertreter des Königs mit die höchste Position fällt zu Füßen eines Mannes, der die niedrigste Position überhaupt hatte. Er war vogelfrei vor Elia, dem Staatsfeind Nummer 1. Das ist doch interessant, oder? Stellt euch dieses Bild mal vor. Warum macht er das? Er macht es deshalb, wir haben eben gehört, er fürchtete Gott, weil Obadja wusste, dass Elia der Stellvertreter des wahren Königs ist. Und dafür ehrte er Elia, weil er Gott ehrte und fürchtete. Ja, der Stellvertreter des Königs Ahabs wirft sich nieder vor dem Stellvertreter des wahren Königs. Vers 8. Und er sagte zu ihm: Ich bin es. Gehe und sag deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Das ist an sich kein schwerer Auftrag, aber Obadja weiß, das kann sein Todesurteil bedeuten. Er war ja sowas wie ein Doppelagent. Ja? Also total geteilt. Ich kann mir vorstellen, das ist so. Obadja muss ein wahnsinnig diszipliniertes Leben geführt haben, damit er das machen konnte. Er durfte keinen Schritt in die falsche Richtung tun, damit das nicht irgendwie rauskam. Er hat das ganz weise alles eingefädelt und nun soll er diese Elefanten im Porzellanladen-Strategie da führen, soll sagen: Ahab, ich habe Elia getroffen. Und Obadja weiß, wenn ich so jetzt ankomme, vielleicht gab es schon gewisse Verdächtigungen, aber wenn ich so jetzt ankomme und sage: Ahab, Elia ist mir begegnet, dann wird Ahab Lunde riechen. Er wird sich nämlich fragen, warum begegnet Elia Obadja? Und das macht ihm Angst. Das heißt hier im Vers 9, er aber sagte: Worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen, und sagten sie es nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Merke, so verhasst war Elia und so viel Einfluss hatte offensichtlich auch Ahab gehabt bei den anderen Königreichen. Also das ist schon interessant. Vers 11, und nun sagst du: Geh hin und sag deinem Herrn, sieh, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich meine, das kennt man ja vom Propheten, ja. Hups, weg, ja. Da passieren halt so Geschichten. Ich weiß nicht wohin. Wenn ich dann komme, Ahab zu berichten und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist nicht meinem Herrn berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte? Und jetzt machen wir weiter, weil das wiederholt sich dann nochmal in den nächsten Versen, diese Aussage. Im Vers 15 heißt es dann noch: Elia aber sagte: So wahr der Herr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. Interessanterweise reagiert Obadja auf diese Aussage und geht dann los. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Und wir lesen dann, oder beziehungsweise nächste Woche geht es dann darum, um diese Begegnung, die dann auch stattgefunden hat. So wahr der Herr der Herrscher lebt. Vielleicht wird in dieser Aussage nochmal neu Obadja bewusst: Wem diene ich eigentlich? Ist es nicht Gott, der mich durchgetragen hat, der mir geholfen hat? Ist es nicht der Herr der Herrscher? Herr der Herrscher ist eines der Gottestiteln, die mich am meisten begeistern. Herr der Herrscher. Es ist der Herr, der über allen himmlischen Herrschern steht. Er hat alle Macht und alle Gewalt. Wir haben letzte Woche gehört, ihm sind alle Mächte und alle Gewalten untertan. Dinge, die wir nicht sehen können, was in der unsichtbaren Welt passiert. Jesus sagte: Bei seinem Tod hätte ich nicht die Macht, 12 Legionen Engel zu rufen und dem ganzen Spuk ein Ende zu machen. Das ist der Herr der Herrscher. Und dessen ist sich Obadja vermutlich hier plötzlich bewusst, dass er darauf reagiert und führt dann diesen Auftrag aus. So viel unsere Geschichte heute. So, und ich habe mich gefragt, warum Obadja wohl in den Dienst Ahabs gegangen ist. Stellt euch mal diese Frage. Was wird der darauf antworten? Warum hat er das gemacht? Wenn man nämlich überlegt, wir reden ja hier von zwei Reichen. Es gibt das Nordreich, stellt euch das nochmal ein bisschen vor, da herrschte Ahab und Isebel und es gab das Südreich. Und im Südreich war ja der Tempel, waren die Gottesdienste und viele aus dem Norden, viele gottesfürchtige Leute, besonders auch Geistliche, sag ich mal, ja, oder Leute, die einen geistlichen Dienst hatten, die sind in den Süden gegangen. Warum entscheidet sich Obadja dafür am Hof Ahabs? Ich meine, dieses gestörten Ahabs und seiner bösartigen Frau Karriere zu machen. Ist er sich nicht dessen bewusst oder muss er sich nicht dessen bewusst sein, dass er hier in einen Wahnsinnskonflikt hineinkommt? Und er macht es einfach. Ich glaube, das hat folgenden Grund. Der Grund ist, er hat darin seine Berufung gesehen. Er hat es von Gott her erkannt, dass das der Weg ist, den er zu gehen hat. Ganz bewusst in eine Position rein, eine Karriere machen sozusagen, in einer feindlich gesonnenen Welt, möglichst hoch zu kommen, ganz hoch zu kommen, sodass er dort am meisten Einfluss hat. Und wir haben gesehen, was er alles fertiggebracht hat. Er hatte 100 Propheten versteckt. Er konnte sie mit Nahrung versorgen, was praktisch unmöglich gewesen wäre für jemand anderes. Und, ich meine, er hat ja immer sein Ohr gehabt, ja, im Schlafzimmer von Ahab und Isebel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch gar gemeinsam irgendwas getan haben. Dafür war die Isebel, die haben bestimmt getrennte Schlafzimmer gehabt, ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall, er hat vieles mitbekommen. Er hat vieles mitbekommen. Und mit diesen Informationen hat er gearbeitet. Strategisch, unwahrscheinlich wertvoll. Also, wir stellen fest, und das ist jetzt nicht einfach interpretiert, das lesen wir aus dem Text raus, Obadja ist ein Mensch, der eine ganz klare Entscheidung getroffen hat. Er ist kein Mensch, keine Entscheidung ist eine Entscheidung, sondern er hat sich ganz klar entschieden. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass die Leute, viele Menschen, ihm das für krumm genommen haben, dass er halt diesen Job gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gab in Samaria, in Juda, die gesagt haben, boah, hey, das ist ein falscher 50er. Guck mal den liberalen Heini an, der ist da beim Obadja, der ist da beim Ahab und bei der Isebel. Ja, der ist wie das Fähnlein im Wind, will da groß fromm sein, auf der anderen Seite macht er das und das. War mit Sicherheit auch kein leichter Stand gewesen, den er hatte. Ich möchte euch heute ein Beispiel geben, bitte schon mal die Technik so langsam da in Wallung zu kommen. Ich möchte euch heute ein Beispiel geben von einer Person, die unserem Obadja ziemlich gleicht. Wisst ihr, was wir am vergangenen Donnerstag gedacht haben? An einen bestimmten Tag. Alle, die kein Facebook haben, sollen das mir immer antworten jetzt. Da war hat sich was gejährt. Richtig. Hast du es von Facebook oder wusstest du? Gut, super. Ich habe nämlich was gepostet da. Genau. Donnerstag, 9. April, vor 70 Jahren, wurde Dietrich Bonhoeffer umgebracht. Und während ich am Vorbereiten war, schoss mir dieser Name ins Gesicht ins Hirn, ja. Und mir war gar nicht bewusst, dass da der Todestag einen Tag später war. Ich habe mich dann nochmal eingelesen und ich möchte euch mal einen kurzen Filmausschnitt zeigen, nur 3 Minuten, einen kurzen Clip, nein, 1 Minute nur, damit ihr euch mal kurz darauf einschießen könnt. Also der Obadja des Dritten Reiches. Licht aus, Film ab.
Er verließ eine sichere Pfarranstellung in New York City und kehrte mit dem letzten Schiff nach Deutschland zurück. Er verblüffte bekannte Theologen mit seinem feurigen Intellekt. Hitler sah in ihm eine Bedrohung. Er wurde aus Berlin verbannt und durfte nicht mehr reden, schreiben oder publizieren. Er trug die Maske eines patriotischen Pastors und wurde zum Doppelagenten. Unter dem Mantel der Abwehr reiste er nach Norwegen, Schweden und in die Schweiz. Er nutzte seine ökumenischen Kontakte, um Kriegsstrategien der Nazis zu sabotieren, und schmuggelte deutsche Juden in die Schweiz. Aber die Gestapo deckte den Schmuggel auf und Hitler erfuhr von seinem geplanten Mordkomplott. Wenige Wochen vor dem Fall des Dritten Reiches wurden Dietrich Bonhoeffer und andere Abwehrverschwörer durch Hitlers direkten Befehl hingerichtet. Als Bonhoeffer von den Wachen abgeführt wurde, nahm er einen Mitgefangenen beiseite und sagte: "Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens."
Ich habe in diesem Bonhoeffer, sehe ich so etwas, einen Obadja des Dritten Reiches. Ich will euch das auch versuchen zu erklären. Und dann kommen wir auch der Sache auch schon wieder näher, was das Ganze mit uns zu tun hatte. Wir haben das eben gehört. Obwohl er, nachdem die Luft immer dünner wurde in Deutschland, er hatte 1939 eine Anstellung bekommen in Amerika, eine Pfarreranstellung. Man hat ihm hat gesagt, hey, dann bist du endlich raus aus dem Ding. Und er war keine Woche da und reist wieder zurück. Er sagt Folgendes, ich habe euch das mal als Zitat mitgebracht. "Ich habe kein Recht, von außen an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk teile." Im Film hieß es, er trug die Maske eines patriotischen Pastors und wurde zum Doppelagenten. Das wissen die meisten vielleicht gar nicht, dass er offiziell für die Wehrmacht gearbeitet hat. Er hat für die Abwehr gearbeitet. Das war eine Wehrmachtsabteilung, die spioniert hat im Ausland. Also man hatte ihn angestellt, damit er ins Ausland geht und sozusagen für das Dritte Reich spioniert. In Wirklichkeit hatte er sich diese Position aber ganz bewusst erarbeitet oder bekommen von seinem Verwandten Hans von Donani, der war auch in der Abwehr tätig, und sie wollten in dieser Abwehr, da gab es eine Gruppe, Unternehmen 7, die wollten dort einen Komplott gegen Hitler machen. Also äußerlich hat er mit dem Dritten Reich kollaboriert, sagt man, glaube ich, aber innerlich war er auf der anderen Seite. Er konnte durch diese Position natürlich in Europa rumreisen und konnte vielen Leuten helfen. Er hat für die Untergrundkirche gearbeitet. Er hat viele Kontakte hergestellt, auch zu Amerikanern, zu Alliierten. Er hat Juden geholfen, haben wir eben gehört, aus dem Dritten Reich rauszukommen. Eine extrem schwierige Position. Und nur durch einen Zufall kann man sagen, er kam ja dann später in den Knast, man konnte ihm aber nichts nachweisen. Der war so gewitzt, so schlau. Durch einen Zufall kamen Akten zutage, wo alles fein säuberlich aufgelistet war und auch unter anderem auch sein Name. Und er wurde kurz vor dem Ende des Krieges umgebracht. Eine ganz tragische Geschichte, die wir da sehen. Ich gebe euch mal noch zwei Zitate von Bonhoeffer mit. Das eine Zitat lautet: "Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Den Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder, um deren Willen Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden." Könnte man jetzt eine halbe Stunde mal drüber meditieren, das ist schon Botschaft an sich genug. Auch für uns, auch da, wo wir stehen, auch für unser Land, wo wir sind. Und motiviert war er durch sein persönliches Glaubensbekenntnis. Und das lautet folgendermaßen: "Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen." Man könnte auch sagen, jede Position, in der ich drin bin, kann dazu dienen, dass Reich Gottes gebaut wird, ja? "Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber es gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern alleine auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Müsste eigentlich. Die Frage ist nur, ob sie es ist. Jetzt zu uns. Nur du bist kein Bonhoeffer bei der Abwehr und du bist auch kein Obadja bei Ahab. Das ist ein bisschen hochgeschaufelt, ja. Aber du bist, ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Namen, ja, ohne dass ich jetzt irgendwelche Leute vor mir habe, auch so die geläufigsten Namen. Du bist Matthias bei Bosch, ja. Du bist die Judith bei Olgele oder bist die Rebecca an der Schule. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade getroffen, keine Ahnung. Du bist in einer bestimmten Position drin. Du stehst in einem bestimmten Punkt im Leben. Und dort entscheidest du, vielleicht täglich, wem du dienst. Es war immer eine Entscheidung für Obadja. Er musste sich jeden Tag entscheiden, wie viel Gewicht lege ich da rein. Er hatte seinen Job ja gut gemacht. Er hat sich ja engagiert, er hat sich ja eingesetzt. Bonhoeffer hat es mit Sicherheit auch nicht schlecht gemacht. Aber er hat sich jeden Tag, eigentlich jede Minute entscheiden müssen, für welche Seite diene ich. Jesus bringt das an einem Beispiel und sagt in Lukas 16, Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier nimmt er das Geld sozusagen. Alles, was damit zusammenhängt. Und mit dem Hassen geht es ja nicht darum, Hassen vielleicht, wie wir das verstehen, sondern im Grunde genommen könnte man das so übersetzen. Dein Herz und deine Leidenschaft kann immer nur einer Seite gehören. Deine Berufung steckt irgendwo drin. Dein Plan, den Gott für dich hat, der ist da irgendwo zu finden. Oder man könnte auch sagen, die Frage, die sich daraus ergibt, welcher Leidenschaft folgst du nach? Wem dienst du? Man könnte auch fragen, was treibt dich an? Wozu lebst du? Was treibt dich an? Ist es dein Job, der dich antreibt? An sich, ja, der Job treibt mich an, der macht mir halt Spaß. Ist es die Familie, die dich antreibt? Ist es einfach das Überleben, was dich antreibt? Muss ja irgendwie gucken, dass es rumgeht. Obadja war gut in seinem Fach. Obadja war gut in seinem Beruf, im Vorwärtsstreben, in seiner Karriere. Aber hat ihn das angetrieben oder was hat ihn angetrieben? Hat es Obadja angetrieben, oh, ich will unbedingt in diese Position reinkommen. Ich will unbedingt in diese Gehaltsstufe reinkommen. Und dann kann ich ja mein Christsein irgendwie leben. Also mein Glauben. Irgendwie leben. Ich werde das gut in Demut tun und alles, ja. Und da werde ich dann schauen, dass ich das einigermaßen schaffe. Nein, das hat ihn nicht angetrieben, das wissen wir. Er hat es gut gemacht, er hat sich investiert, aber was ihn angetrieben hat, war letztendlich die Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Es war eine Frage der Berufung. Und da kommen wir eigentlich wieder auf diesen Punkt zurück, wo wir schon öfters auch drüber gesprochen haben, die Frage nach der Berufung. Was ist meine Berufung in meinem Leben? Und wir haben ihn vorhin bei Bonhoeffer gehört, jede Situation, egal wo du drin stehst, die kann noch so unmöglich sein, kannst du nutzen, um in der Berufung zu leben, indem du dir die Frage stellst, wozu lebe ich, was treibt mich an und warum bin ich jetzt hier und was kann ich in dieser Situation tun, um den Unterschied zu machen in meiner Welt, in der ich drin stehe. Und interessant ist ja, dass wir gerade diese zwei Beispiele haben, eigentlich von zwei Männern, die keinen Unterschied machen konnten, die so geknebelt waren in einem gottlosen System. Bei Obadja, das Isabel-System und hier im Dritten Reich, das Hitler-System, wo eigentlich gar nicht viel ging. Und trotzdem waren sie dort und haben effektiv gearbeitet, haben effektiv gedient. Einleitend, in Vers 2 haben wir vorhin gesehen, Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Und hier geht es ja um unser Leben. Die Frage ist, die wir uns stellen, wenn es die Position ist, das Geld, was ich verdiene, die Position, die ich habe, die Familie, die Kinder, die ich habe und alles, das ist alles schön und gut, aber eigentlich viel zu wenig für einen Mensch, der sein Leben Gott anvertraut hat und gesagt hat, Gott, ich lebe wozu? Warum lebst du überhaupt? Das ist ja die Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, in deine Berufung reinzukommen, die Gott für dich hat und den Unterschied machen in dieser Welt.
Das ist der Sinn des Lebens für einen Menschen, der Gott kennt. Es ist zu wenig. Es ist gut, wenn ich ein Stück weit auch für meine Familie lebe, wenn ich für meine Arbeit da bin, mich investiere, wenn ich für mein Hobby da bin, auch für meine Gemeinde und meinen Rhythmus habe. Aber für als Christ muss ich mich immer wieder fragen, wo liegt hier in dieser Situation, in diesem Punkt meine Berufung drin? Guck mal, den Vers haben wir auch schon öfters uns angeschaut. Es heißt im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Wozu? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Obadja und Bonhoeffer, ich nenne die mal in einem Atemzug, taten das nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil sie dazu auserwählt waren. Das, was um sie herum als Auserwählung gesehen wurde, zum Beispiel bei Obadja wäre es die Position gewesen, da hätten viele gerne hingewollt. Wow, Obadja ist auserwählt, diese Position inne zu haben. Oder Bonhoeffer ist auserwählt, dafür diesen mächtigen Wehrmachtsapparat zu arbeiten. Das war für sie keine Auserwählung. Oder beim Dritten Reich gab es ja eine Selektion, eine Auserwählung. Ja? Das war die arische Rasse. Aber Bonhoeffer wusste dahinter, nein, das ist es nicht. Das ist was völlig Gottloses, was völlig Verdrehtes. Ich bin auserwählt, um einen Unterschied zu machen für Gott, nicht für Hitler. Und das hat ihn gehalten. Das hat ihn festgemacht. Und das ist natürlich ein Riesending. Und das beginnt aber schon im ganz Kleinen. Das Problem, wenn wir über Mainstream reden, wenn wir darüber reden, dass wir als Gesellschaft uns irgendwo alle hinentwickeln und den Mund nicht mehr aufmachen, das liegt nicht darin, dass wir jetzt mal einfach mal auf eine Demo gehen, mal den Mund aufmachen, das ist ja schon gut, aber es spielt sich im Herzen ab. Weil das kann auch schon wieder sein, dass wir dann sagen, ja, ich habe ja mal das und das gemacht. Nein, es spielt sich im Herzen ab, dass ich mir sagen kann, Gott, wozu hast du mich berufen? An der Uni. Bei Bosch oder im Olgel oder wo auch immer. Oder zu Hause als in meiner Familie. Was ist hier meine Berufung? Was ist das, zu dem ich von dir berufen bin? Und das gilt ja eigentlich für alle. Ich muss hier das mal kurz einschieben. Vielleicht für diejenigen von euch, ich habe eben gesagt, für Menschen, die mit Jesus leben. Und für alle anderen gilt halt, das steht auch im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, da schreibt er, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von der Feder überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Bonhoeffer und Obadja waren sich dessen bewusst, dass sie das als Erlöste tun oder als Menschen, die Gott lieben. Bei Bonhoeffer kam es ganz deutlich raus, auch in seinem letzten Wort, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Das ist etwas, was über den Tod hinausgeht. Christus kam, um uns zu erlösen aus dem System, in dem wir drin sitzen, aus unseren Denkstrukturen, aus unseren Dingen, die uns gefangen nehmen. Er erlöst uns, er vergibt uns, dafür ist er ans Kreuz gegangen, dafür stirbt er, um uns wiederherzustellen, um uns dann einen völlig neuen Sitz im Leben zu geben. Und ich kann das völlig verstehen, wenn jemand, der Christus nicht hat oder Gott nicht hat, fragt, warum lebe ich überhaupt? Das macht doch alles keinen Sinn. Es macht erst dann Sinn, wenn Christus in deinem Leben Realität wird. Und dann beginnt etwas Neues und dann kommt die Berufung in dein Leben. Dann bist du auserwählt. Und für uns, die wir das schon ergriffen haben, ist dann die Frage, wie gehe ich damit rum? Wir haben letzte Woche was vom Fatalismus gehört. Ja, dieses Zitat, manche Christen sind bessere Moslems wie Christen durch ihr fatalistisches Leben. Sie sagen einfach, es läuft jetzt halt eben so. Aber Gott, deshalb ist Jesus ja von den Toten auferstanden, um zu sagen, egal wo du stehst, und wenn du sagst, ich kann ja nichts machen, mir sind die Hände gebunden. Vielleicht sagst du, ich bin Mutter mit 3 Kindern, was soll ich denn machen? Gerade in der Situation. Und wenn es vielleicht im Moment nur die Kinder sind, nur die Kinder sind, die du prägen kannst. Oder das kleine Umfeld, was da ist. Das kann so viel bewegen, so viel auslösen, wenn ich das im Glauben angehe. Und darein kann Gott seine Berufung hineinlegen. Also du musst keine 100 Propheten verstecken, du musst keine Juden zur Flucht verhelfen. Das ist gut, wenn du solche Aktionen machst und dich wirklich dafür Menschen auch einsetzt. Aber du musst auch keinen Anschlag auf den Führer planen, der ist Gott sei Dank schon weg. Und den wir jetzt haben, das ist kein Führer, eine Kanzlerin, die, denke ich, ihren Job eigentlich auch ganz gut macht. Aber es ist da, wo du stehst. Und wenn ich diese Berufsgruppen von eben nehme, ja, es ist vielleicht, ich erinnere mich da an Gespräche mit euch, ja, du sitzt da und sagst, Mensch, ich kann in meiner Firma nicht viel bewegen, aber da ist vielleicht nur das Gespräch in der Kantine mit einem Kollegen. Einfach mal ein offenes Ohr und zu beten, wie kann ich dem jetzt helfen? Und du gibst ihm einen Tipp, irgendwas, verändert sein ganzes Leben. Oder es ist die Ermutigung, du bist im Krankenhaus, klar, du darfst jetzt nicht da evangelisieren, ja, aber vielleicht Zeit zu nehmen für einen Patienten, der einfach Zeit braucht. Da gibt es sogar manche, die sagen, hey, ich habe dann einfach gesagt, kann ich mal für sie beten? Manchmal geht das, manchmal darf man das nicht, aber einfach auch da weise zu sein. Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder halt eben als Lehrer, ein weiser Umgang mit dem sogenannten Bildungsplan. Da kommen irgendwelche neuen Themen und als Lehrer musst du dich fragen, wie kann ich das jetzt hier reinbringen? Auch hier, ey, du hast einen Haufen Schüler da sitzen und die vielleicht nie was von Jesus gehört haben. Du musst jetzt nicht anfangen, sie zu missionieren, aber ich glaube, in der Art und Weise, wie du Lehrer oder Lehrerin bist, wie du den Stoff weitergibst, wie du für deine Schüler betest, kann sich so vieles bewegen, kann so viel Segen entstehen, so viel Halt vielleicht auch für die Schüler. Oder da ist dein Einfluss zu deinen eigenen Kindern. Oder es ist einfach das Gebet für einen Menschen. Du nimmst jemand regelmäßig auf die Gebetsliste und da passiert was. Bleibst dran. Das kann Leben verändern und retten. Das sind so kleine Dinge. Aber das bringt auch nichts, wenn ich mir jetzt so ein paar To-Dos mache, sondern dass ich mich immer frage, jeden Tag neu, wozu lebe ich? Lebe ich noch in meiner Berufung? Habe ich die überhaupt schon gefunden? Und wenn du die nicht hast, Gott zu fragen. Ich weiß hier viele, die sich auch hier in der Gemeinde investieren. Ich weiß ja nicht, was bei euch im Job läuft, ja. Das kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht als Pastor da Abteilung da vorbeigehen und mal gucken, wie das da läuft. Aber ich weiß nur, wie einige sich hier investieren in der Gemeinde und wo ich wirklich merke und spüre, da ist eine Leidenschaft da für Jesus, zu sagen, Gott, ich möchte in dieser Berufung leben. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Gemeinde, wenn du die nicht ausleben kannst, im Beruf, in der Familie oder wo auch immer. Und da sich einfach reinzubringen, zu investieren. Es beginnt manchmal schon ganz klein. Ich denke so an meine Anfangszeit, wo wir die Gemeinde gegründet hatten, da war ich ja noch Hausmeister in der Marienstraße 12. Da gab es noch keine Gemeinde. Es war echt schwierig, diesen Job zu bekommen mit meiner Biografie, ehemaliger Missionar mit Swahili-Kenntnissen, Bibelschüler und Pastor. In der freien Wirtschaft was zu bekommen, ist schier unmöglich, ganz vergessen. Einer hat dann gesagt, na komm, wer Afrika überlebt, der überlebt auch den Job da, hier kannst Hausmeister werden. Und ich habe dann meinen ersten Schwaben kennengelernt, einen Kollegen, der habe ich erstmal alle schwäbischen Schimpfworte kennengelernt, die es so gibt. Die Katakomben der Marienstraße 12, alle verschiedenen Abflussrohre mit Inhalten und Ratten, was ein Kammerjäger ist, wusste ich bis dahin noch nicht, das habe ich alles kennengelernt. Ja. Und du fragst dich dann in so einer Situation, Gott, was soll denn der Mist hier? Ja? Ich bin doch gekommen, eine Gemeinde zu gründen und nicht hier in der Pampe, in der Kacke rumzuwühlen. Aber Gott hat diese Zeit gebraucht. Sarah und ich haben viel gebetet in dieser Zeit. Ich habe auch gebetet für meinen Kollegen, ja, und für die Situation, für meine Vermieter. Die Reise hat mich bis ins Büro nach Frankfurt gebracht, wo unsere Vermieter saßen. Und wir hatten seit dieser Zeit so eine Gunst bekommen, dass sich die Türen geöffnet haben. Wir haben unsere Vermieter, das waren Juden gewesen, der Besitzer hat mittlerweile gewechselt. Wir haben für sie gebetet, wir haben sie gesegnet. Sie haben eines Tages gesagt, Herr Krumm, wir sind so froh, dass Sie hier in dem Haus sind. Und wir wollen Sie auch nicht verlieren. Wir wissen, sie beten für uns. als Jude, ja? Und solche Geschichten und einfach zu sehen, in so einem Pumpe-Job, in so einem Ding da, ja, kannst du sogar einen Unterschied machen. In jeder Situation. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Nimm das mit. Sei nicht einfach fatalistisch. Ja, es ist ja alles gelaufen. Egal in welcher Position du drin stehst, kannst du Einfluss haben, kannst du Dinge verändern. Das ist das Entscheidende. Das ist meine Ermutigung und meine Herausforderung an dich. Es gab mal so eine Werbung von Nike, Make the Difference. Make the Difference. Und diesen Unterschied, den kannst du machen und den darfst du machen. Entscheide dich jetzt, entscheide dich heute, vielleicht jetzt in diesem Moment, vielleicht machen wir gleich mal eine kurze Zeit der Stille. Entscheide dich, Gott, du weißt um meinen Job, du musst ihm gar nicht alles beschreiben, das kennt er sowieso. Und Herr, ich entscheide mich heute wieder neu, meinen Job dir zu weihen, da wo ich jetzt stehe. Und das, was ich da mache, ich will es einsetzen für dich. Ich will ein guter Mitarbeiter sein. Ich will meinen Job gut ausfüllen, wie Obadja das gemacht hat. Aber gleichzeitig weiß ich, letztendlich hast du mich berufen, um da einen Unterschied zu machen. Oder entscheide dich, deine Zeit sinnvoller einzuteilen. Denk an Obadja, der musste echt, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, ohne iPhone und iPad mit seinem Terminkalender, aber der musste alles akribisch planen und gucken, dass das alles genau stimmt. Jede Minute musste er aufpassen. Er durfte keinen falschen Gedanken sagen. Er musste hochdiszipliniert leben. Entscheide dich neu zu sagen, Gott, du hast mich in dieses Leben reingestellt. Und ich möchte nicht einfach mal wegpennen, nicht einfach mal mein Ding drehen, sondern wirklich alles planen. Bis hin auch meine Ruhezeiten planen, meine Zeiten, die ich in der Freizeit verbringe, weil ich von dir berufen bin, den Unterschied zu machen. Oder besprich das heute vielleicht mit deiner Familie, besprich das mit deinem Partner, mit deinem Freund, Freundin, setzt euch irgendwo hin und sprecht darüber, hey, fragt euch doch mal, was denkst du, ist meine Berufung im Leben? Frag dich das doch mal. Und dann redet darüber. Und wenn ihr keine Antwort findet, dann bringt das zu Gott. Sagt, hey, wisst ihr was? Weißt du was? Im nächsten Monat werden wir das jeden Tag und wir fragen, jede Woche werden wir uns nochmal neu fragen, wozu hat Gott uns berufen? Was ist meine Obadja-Funktion, meine Bonhoeffer-Funktion in meinem Leben? Oder eben haben wir das Thema Mammon gehabt. Entscheide dich, hey, das ist so ein wichtiger Punkt. Entscheide dich, auch was Geld betrifft, wer der Herr im Haus ist. Ganz ehrlich, ey, wir haben doch alle, keiner sitzt hier, der kein Portemonnaie bei sich hat, vermute ich mal. Ja? Und da ist Kohle drin, in der Regel. Warum? Weil wir uns ohne Kohle unwohl fühlen. Aber sag der Kohle, sag Mammon, wer der Herr im Haus ist. Und das gibt die Bibel, gibt so ein Ding mit den 10%. Durch die ganze Bibel, durch selbst auch im Neuen Testament übrigens. Ja? 10% zu geben, zu sagen, so Mammon, ich sag dir mal, wer der Herr im Haus ist. Am Monatsanfang nehme ich 10% und gebe die ins Reich Gottes. Und ich will sehen, Gott, dass du der Herr bist. Das sind so Dinge, wo du auch wieder Berufung erkennen kannst, wo du dann sagen kannst, wer ist der Herr im Haus? Er ist der Herr und er führt mich in meine Berufung hinein. Das ist entscheidend. Und ich schließe mit einem Vers aus, ist es das? Ja, Römer 8, 28. Das ist das, was Bonhoeffer vorhin eigentlich auch erwähnt hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Amen? Weißt du, was das heißt? Das heißt, da, wo du stehst, egal wo du bist, sag nicht, ey, das ist eine Lüge, damit blockierst du dich. Ich kann ja nichts machen, ich habe ja keine Möglichkeiten. Du hast Möglichkeiten. Hier steht es, alle Dinge, in denen wir drinstehen. Du liebst Gott. Und in jeder Situation können Dinge zum Guten wirken, kann Reich Gottes gebaut werden. Das kannst du erleben. Und ich weiß nicht, habe ich es jetzt noch mitgebracht? Ich möchte nochmal schließen, also nochmal das Zitat am Schluss bringen von Bonhoeffer, dass wir das einfach mitnehmen für uns, in unsere innere Anwendung hinein. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, dafür braucht er dich und mich, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Lage, in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Das heißt, er will dir Kraft geben in dieser Situation, dem zu widerstehen, was dich da einnehmen will. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern alleine auf ihn verlassen. Das heißt, ich gehe in die vorbereiteten Werke Gottes rein, wie unser Jahresvers sagt, und dann erwarte ich, dass Gott da ist und dass er mir hilft. Und ich sage nicht vorher, klappt sowieso nicht, sondern ich gehe vorwärts. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Glaube, gehe und handle. Und jetzt lass uns aufstehen und beten. Herr, und mein Wunsch ist, dass ich muss bei mir anfangen. Ich kann mich auch nicht ausruhen in meiner Position als Pastor. Ich kann auch nicht sagen, ich habe jetzt hier meinen Status quo und das reicht jetzt. Nein, ich hier als Pastor, meine Brüder und Schwestern im Beruf, im Haushalt mit der Familie, an der Uni, wo auch immer, wollen uns ganz bewusst jetzt wieder neu die Frage stellen, wozu lebe ich, was treibt mich an? Wir wollen uns das Beispiel als Vorbild nehmen, was wir in Obadja gesehen haben, in Bonhoeffer gesehen haben. Und unser Leben dir wieder neu weihen. Und Herr, diese Impulse, die ich hier eben gegeben habe, ich bitte dich, dass wir daran arbeiten, dass nicht die Predigt dann halt vorbei ist, der Gottesdienst vorbei und dann geht's Business as usual, sondern wir wollen in dieser Berufung drinstehen. Herr, vielleicht kann man es so krass ausdrücken, Bonhoeffer soll nicht umsonst gestorben sein, sondern dass das für uns jetzt heute vielleicht die Message ist. Da, wo er von diesen feindlichen Mächten unterbrochen wurde, in die Ewigkeit ins Jenseits befördert wurde, da dürfen wir ansetzen und weitermachen. Ohne Angst, ohne Furcht. Und wir haben es von Bonhoeffers Zitat gehört, es kann sogar weitergehen über den Tod hinaus. Und das eigentliche Leben beginnt erst in der Ewigkeit. Und so möchte ich dich bitten, Herr, wir wollen Obadja sein. Du weißt, wo wir alle stehen, im Alltag, im Beruf, in schwierigen Situationen. Und Herr, wir wollen nicht diese schwierigen Situationen immer in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen einfach sagen, wir sind nicht von denen, die da weichen, sondern von denen, die glauben, die vertrauen, auf deine Kraft setzen und mit dir vorwärts gehen. Herr, und so wollen wir gemeinsam von heute an wieder neu in die vorbereiteten Werke hineingehen, die du für uns gestaltet hast, dass wir darin wandeln sollen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Und diejenigen, die den Zugang noch nicht haben, ich bitte dich, dass du sich ihrer erbarmst, Herr, dass jeder, der deinen Namen anruft, gerettet wird und ewiges Leben hat. Lass uns gemeinsam jetzt nochmal Gott anbeten.